So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Wir sind jetzt so mittendrin in der Objektorientierung und ich hoffe, Sie haben gestern gemerkt, dass Sie dadurch ein sehr mächtiges Werkzeug an der Hand haben, um so einen Teil der Realwelt, der uns interessiert, zu modellieren, zu beschreiben. Weil im Gegensatz zu Arrays, wo wir ja immer viele, viele Daten alle derselben Bauart zusammengefasst haben, können wir jetzt hier in einem Objekt alle die Daten anordnen, die wir jetzt für wichtig halten. Also wenn wir jetzt eine Zweigang-Schlagbohrmaschine haben oder das Raumschiff Enterprise oder irgendwie einen Studenten, ja, dann können wir die Dinge, die uns wichtig erscheinen für das jeweilige Konzept, alle in eine Klasse packen. Also Datenfelder, die können jetzt Boolean, Real, Float, Double und wie auch immer sein. Aber sie können eben auch wiederum von dem Typ sein, einer Klasse, die Sie vorher schon mal definiert haben. So, und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, auch Beziehungen zu modellieren. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt in einem Objekt eine Variable haben vom Typ Person, dann können Sie an dieser Stelle einen Verweis unterbringen, der jetzt auf ein anderes Objekt zeigt. Und wenn Sie dort sind, haben Sie vielleicht weitere Verweise und haben also so jetzt ein riesiges Brimborium an Querbeziehungen geschaffen und können dadurch jetzt navigieren. Indem Sie also von, das haben wir ja bei dem Kinderabzählreim gesehen, ja, wenn Sie jetzt bei dem einen Objekt sind, dann können Sie von dort aus zu dem anderen gehen. So, das heißt, die gute Nachricht ist, dass Sie ein sehr mächtiges Konzept haben, mit dem Sie die Welt so beschreiben können. Die schlechte Nachricht ist, das haben wir auch gestern bei dem Abzählreim gesehen, das wird natürlich dann auch unübersichtlich, wenn jeder das Recht bekommt, an jeder Stelle auch Verweise umzubiegen, Verweise zu ändern, die Daten zu ändern, ohne Sinn und Verstand. Ja, und das wollen wir jetzt heute so ein bisschen unter Kontrolle bringen, etwas systematischer angehen und wollen also etwas stärker trennen zwischen dem internen, von uns ausgeheckten Brimborium und der Erlaubnis, mit der andere Leute jetzt auf unser Spielzeug zugreifen können. Ja, denn das ist ja, sagen wir mal, in der Informatik so die Hauptaufgabe. Der Kunde möchte etwas benutzen. Wir haben das realisiert, aber wir wollen natürlich, dass der Kunde auf eine wohldefinierte Weise nur mit unseren Daten arbeitet. Ja, so, und diese Idee, die Trennung zwischen der Funktionalität und wie es realisiert wurde, so etwas nennt man abstrakten Datentyp. Also ein abstrakter Datentyp, ja, das nennen wir also ADT. Das gibt es jetzt nicht nur in Java, sondern das gibt es eben in allen objektorientierten Programmiersprachen. Ein abstrakter Datentyp ist also eine Kombination zwischen einer Datenstruktur und darauf definierten Operationen. So, denken Sie jetzt mal bitte mit Ihrem Nachbarn darüber nach, wo wir in dieser Veranstaltung so etwas schon mal gehabt haben. Haben wir in dieser Veranstaltung schon mal uns eine Datenstruktur ausgedacht, mit den damals möglichen Fähigkeiten, und haben dann gesagt, so auf dieser Datenstruktur können wir gewisse Operationen anbieten, nach außen. Überlegen Sie mal kurz mit Ihrem Nachbarn, welches, ich behaupte, es gibt genau eine Stelle in dieser Vorlesung, wo wir das schon mal gehabt haben. Eine pfiffige Datenstruktur, also eine geschickte Anordnung von Daten, und quasi im Kombipack haben wir dann gesagt, auf dieser Datenstruktur lassen sich die folgenden Operationen gut durchführen. So, wer ist jetzt nicht auf eine Lösung gekommen? Wem ist jetzt nichts eingefallen? Okay, wem ist was eingefallen? Ja, zum Beispiel? Der Hieb, genau, das ist die Musterantwort für diese Frage. Der Hieb. Warum ist der Hieb eine abstrakte Datenstruktur? Den Begriff haben wir damals ja noch nicht verwendet, ja, weil wir den Hieb in erster Linie missbraucht haben zum Sortieren. Aber wir haben ja auch gemerkt, der Hieb, der kann ja ein bisschen mehr als sortieren. Der Hieb war in der Lage, so Dinge wie, verrate uns das Minimum, hier kriegst du ein neues Element, ja, entferne das Minimum. Solche Dinge konnten wir ihm zurufen und er war darauf vorbereitet, weil wir uns überlegt hatten, wie können wir jetzt in einem Array die Daten so anordnen, dass dieses Entfernen des Minimums, dass das irgendwie effizient durchführbar ist. Ja, also der Hieb ist ein Klassiker für einen abstrakten Datentyp. So, in Java, das haben wir damals bei dem Hieb noch nicht gemacht, aber ab heute machen wir es, wird diese Idee des abstrakten Datentyps unterstützt durch die Syntax der Programmiersprache. Nicht nur in Java, auch in anderen objektorientierten Programmiersprachen. Und zwar teilen wir jetzt die Welt immer auf, in den verbleibenden Wochen, immer in zwei Dateien. Die eine Datei ist die Implementation. Und die andere Datei ist das Interface. Also die Schnittstelle. So, ich fange mal mit dem Interface an. Stellen Sie sich das Interface vor wie so ein Beipackzettel, ja, den Sie in Apotheke bekommen, wo drauf steht, das kann der Hieb. Auf dem Beipackzettel steht Get Min, Delete Min, Insert, Delete oder wie auch immer. Das, was der Hieb so beherrscht. Auf dem Beipackzettel wird nicht verraten, wie das der Erfinder des Hiebs realisiert. Das muss der Anwender ja auch gar nicht wissen. Der Anwender ruft einfach Get Min auf und verlässt sich darauf, dass dann eine gewisse Funktionalität abgerufen wird. Ja, das heißt also, das Interface ist jetzt eine in Java formulierte Technik, um zu sagen, was unser abstrakter Datentyp kann. Und dieses Interface schreiben wir in eine ganz bestimmte Java-Datei rein. Da sind keine Algorithmen drin, sondern da werden nur die Methoden, sprich die Operationen, aufgelistet, die unser abstrakter Datentyp beherrschen soll. So, im stillen Kämmerlein muss natürlich jemand diese Funktionalität bereitstellen. Das heißt, das Interface hat was versprochen. Ja, es gibt ein Delete Min. Ja, und irgendjemand muss das natürlich dann auch programmiert haben. Und das ist dann in einer anderen Java-Datei die Implementation. Das heißt, die Implementation kümmert sich um eine geeignete Datenstruktur und deswegen zeichne ich das jetzt hier nochmal weiter bis hier hinten hin und kümmert sich natürlich auch um die algorithmische Lösung der Operationen, die im Interface ja nur vom Namen her bekannt gemacht worden sind. Ja, das ist also die grundsätzliche Idee der abstrakten Datentypen. So, und damit das ein bisschen deutlicher wird, machen wir jetzt heute mal einen Klassiker unter den abstrakten Datentypen und werden den dann mal von vorne bis hinten durchexerzieren. Und zwar nehme ich dafür eine Liste. Ich nehme die Liste deswegen, weil wir alle ja so im Alltag eine intuitive Vorstellung haben, was eigentlich so eine Liste irgendwie macht und was wir von ihr erwarten. Und weil wir eine Liste wunderbar irgendwie auf zwei Tafelseiten tatsächlich implementieren können. Ja? Liste ist jetzt nicht so sauber definiert. Also eine Liste in Ibbenbüren ist jetzt vielleicht anders als eine Liste in Dubai. Ja? Aber wir werden uns jetzt einfach in den nächsten Minuten auf eine Liste so einigen, was wir von der erwarten. Und dann würden wir diese Liste in Java als abstrakten Datentyp implementieren. Ja? Also unter Liste will ich jetzt einfach Folgendes verstehen. Ich schreibe es mal als Definition dahin. Eine gegebenenfalls leere Folge von Elementen. Ja, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Ja? Zusammen mit einem gegebenenfalls undefinierten, jetzt wird es schon komisch, einem undefinierten aktuellen Element. So, was meine ich damit? Also, wir stellen uns eine Liste vor, wie so eine Folge. Und die male ich jetzt einfach mal so durch Punkte nebeneinander hin. Das heißt, so eine Perlenkette ist schon irgendwie eine gute Visualisierung einer Liste. So, und das heißt, es gibt irgendwie etwas, was vorne ist und irgendetwas, was hinten ist. Und wir können in der Liste von einem Element zum nächsten uns bewegen. Und eins dieser Elemente, sagen wir mal dieses hier, ist jetzt im Augenblick das sogenannte aktuelle Element. Das heißt, die Datenstruktur, die wir uns gleich ausdenken müssen, die muss in der Lage sein, den momentanen Zustand dieser Liste zu speichern. Und zwar nicht nur, wer neben wem ist in der Liste, sondern auch, wer ist denn bitte schön jetzt das aktuelle Element? Und das aktuelle Element brauchen wir deswegen, weil wir ja der Liste vielleicht zurufen wollen, nun schieb mal wieder eins rüber. Ja? Das heißt, die Liste ist ja so ähnlich wie der Heap, so ein Repository, da sind irgendwelche Daten drin und dann brüllen wir, ich hätte gerne mal wieder ein Datum. Und was war das beim Heap? Beim Heap war das zurzeit kleinste Element. Ja? Aber wir haben ja jetzt in der Liste keine größer-kleiner Beziehung, sondern wir haben in der Liste jetzt nur das Vertrauen, dass die Elemente irgendwie in einer Reihe sind und dass eins von diesen Elementen einen Sonderstatus hat und dass dieser Sonderstatus, nämlich aktuelles Element, kann sich natürlich auch verändern. So, das ist jetzt so ein bisschen nebulös und jetzt machen wir mal so ein bisschen Brainstorming. Jetzt nehmen wir mal an, dass würden wir jetzt gleich in irgendeiner Datenstruktur realisieren, also so eine Folge von Elementen, also das sind natürlich dann Objekte. Und was würden Sie jetzt vorschlagen, welche Methoden, welche Operationen würden wir denn jetzt von der Liste erwarten? Was ist so das, was uns jetzt einfällt? Schauen Sie jetzt nicht im Skript nach, sondern überlegen Sie mal selbst, was würden Sie jetzt erwarten, was so eine Liste können soll? Denken Sie ruhig wieder so ein bisschen in Analogie zu dem Heap. Was haben wir dem zugerufen und was würden wir jetzt zum Beispiel der Liste zurufen? Da müsste jetzt jeder irgendwie so eine Idee haben. Ja. Oh, das ist schon weit mehr, als wir jetzt erwarten. Also Minimum und Maximum, ja, würde ja jetzt zum Beispiel voraussetzen, dass die Elemente da drin irgendwie vergleichbar sind. Ja, aber wir wollen das ganz allgemein machen. Wir wollen in der Liste einfach Objekte speichern. Ja, und deswegen ist ein Minimum finden, das ist schon irgendwie erwartet, schon ein Algorithmus, ja, der irgendwas mit der Liste macht. Ja. Ja, das wäre auch schon, würde ich sagen, eine höherwertige Funktion. Also wir müssen ja erstmal so das Allereinfachste mit der Liste machen. Ja. Also, da schlägt jemand vor, wir wollen in der Lage sein, in diese Liste was einzufügen. Ja? Also ich greife einfach mal das Wort auf und schreibe mal hin einfügen. Und dann werden wir gleich merken, das ist in der Tat eine gute Idee, aber wir müssen dazu natürlich noch regeln, wo soll das denn eingefügt werden. Ja? Aber machen wir erstmal sozusagen jetzt eine Sammlung, einfügen wäre sicherlich eine Operation, die wir jetzt von so einem Gebilde verlangen. Ja. Löschen. Also wenn wir was einfügen, ja, dann ist, glaube ich, klar, dass wir auch irgendwas löschen wollen. Auch da ist erst nochmal offen, wer soll denn gelöscht werden? Ja? So, aber was wäre denn das Allereinfachste, was man von so einem Gebilde wohl fragen könnte? Ja. Ja, was meinen Sie jetzt die aktuelle Position abfragen? Was? Ja, also, dieses aktuelle Element spielt ja offenbar eine besondere Rolle in der Liste. Ja, und deswegen ist es auch naheliegend, so ähnlich wie beim Heap, wo wir gesagt haben, verrate mir bitte dein Minimum. Ja, würden wir jetzt zu der Liste sagen, verrate mir dein aktuelles Element. Ja, das heißt also, aus der großen Zahl von Elementen, die in der Liste zurzeit gespeichert sind, ja, würde irgendwie das Kommando Element von der Liste erwarten, dass sie uns ihr aktuelles Element nennt. Egal, wo das jetzt sich gerade befindet. Ja, das ist, denke ich, eine relativ banale Forderung, dass die Liste sowas kann. So, was aber sonst noch? Ich behaupte, es gibt noch viel, viel einfachere Dinge, die wir von so einer Liste erwarten wollen. Ja. Ja, also, hier kam jetzt der Vorschlag, irgendwas muss weiterrücken. Also, wenn wir mit der Liste arbeiten und wir würden jetzt der Liste zurufen, gib uns dein aktuelles Element, dann haben wir es bekommen. So, jetzt werden wir mit dem irgendwas tun. Was werden wir dann wahrscheinlich anschließend machen wollen? Also, eine Liste wird typischerweise so abgeklappert. Ja, ja. Ja, also wir brauchen irgendwie eine Operation, die der Liste sagt, rücke eins weiter. Ja? Weil sonst können wir ja gar keine Operationen sequenziell auf der Liste durchführen. Das heißt, wenn wir so eine Operation haben, weiter, ja, dann könnten wir jetzt anschließend wieder Element aufrufen und dann sagen wir wieder weiter. Das heißt also mit dieser Technik hier, weiter, 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 könnten wir uns irgendwie durch die Liste wühlen. So. Richtig, also die allereinfachste Frage, das muss ein Informatiker immer als erstes tun, ist das Tierchen, auf dem ich hier rumarbeite, überhaupt irgendwie leer oder ist da was drin? Ja, das heißt also, wir brauchen eine Frage, ob in der Liste irgendwas drin ist. Denn die typische Arbeitsweise, die wir immer wieder haben, ist doch die folgende. Wir haben einen abstrakten Datentyp, da ist irgendwas drin gespeichert. Und die Arbeitsweise ist immer eine While-Schleife, so von der Bauart. Solange da noch was drin ist, ja, hol was raus, mach damit irgendwas und kümmere dich jetzt wieder darum, ob noch was drin ist. Ja, das heißt also, wir brauchen irgendwie so eine Frage, ist überhaupt irgendetwas in der Liste drin? So, dann? Ja, und was heißt jetzt fertig? Genau, also wir haben einen Befehl weiter und wenn wir also durch die Liste gehen, was wird dann irgendwann mal passieren? Ja, wir sind sozusagen am Ende. Also wir sind irgendwo, wo es keinen Sinn mehr macht, erneut zu sagen, hast du mal eine Mark? Wir sind also immer wieder weiter gerückt, ja, und deswegen müssen wir nicht nur fragen, bist du leer, sondern wir müssen auch fragen, sind wir inzwischen am Ende? Diese Frage brauchen wir, um dann zu sagen, gut, jetzt höre ich auf mit meiner Schleife. Das heißt also, die typische Schleife, mit der wir jetzt auf so einer Liste arbeiten, die könnte irgendwie sein, solange ich noch nicht am Ende bin, ja, hole ein Element und gehe einen Schritt weiter. Und dann kommen wir wieder in das While rein. Ja? Weil ich noch nicht am Ende bin, hole ein Element und mache eins weiter. So, jetzt behaupte ich, jetzt fehlt noch genau eine Operation. Also wir sind ja in der Lage, mit dem Weiter immer uns durch die Liste zu bewegen. Und was möchte man vielleicht gelegentlich? Ja, also wir möchten praktisch auch irgendwann mal sagen, geh ganz an den Anfang. Und zwar deswegen, weil wir vielleicht da mehrmals durchgehen wollen, ja, oder weil wir nicht wissen, wo wir eigentlich stehen. Also irgendwie so ein Befehl quasi, nimm Grundstellung ein, ja, und ich nenne das jetzt einfach mal an den Anfang. Ja, das heißt also, dieses wäre eine Frage, bist du leer, stehe ich am Ende, am Anfang ist also ein Kommando, da sollst du hingehen, weiter ist ein Kommando, ja, Element liefert etwas ab und einfügen und löschen verändert auch etwas in der Liste. So, einige runzeln die Stirn, zu Recht. Ja. Dieses ist jetzt eine willkürliche Festlegung von Operationen, die wir jetzt einfach für eine Liste für sinnvoll halten. Ja. Dieses ist jetzt beispielsweise eine Liste, durch die kann man offenbar nur in eine Richtung wandern. Jemand könnte ja jetzt sagen, ja, also warum haben wir denn nicht irgendwie rückwärts? Klar, also für manche Anwendungen ist das durchaus sinnvoll, wenn wir in einer Liste vorwärts und rückwärts gehen können. Aber die meisten Algorithmen Wenn Sie eine Liste benötigen, arbeiten die Liste immer irgendwie so von vorne nach hinten, also von links nach rechts durch. Und nur gelegentlich ist es erforderlich, dass wir irgendwie ganz wieder an den Anfang springen. Ja? So, und deswegen wollen wir uns jetzt einfach auf diese 7 Operationen konzentrieren und wollen jetzt sagen, in unser Interface, ja, packen wir die jetzt rein. So, und zwar müssen wir die natürlich jetzt in Form eines Java-Programms da reinpacken. Ja? So, und so ein Interface sieht also syntaktisch so ähnlich aus wie eine Klasse, nur dass es jetzt nicht das Wort Class verwendet, sondern eben Interface. Das heißt, wir schreiben also jetzt Folgendes, wir sagen jetzt public interface Liste. So, was vermuten Sie, in welche Datei werde ich dies jetzt reinschreiben? Wo kommt das jetzt alles rein? Also hier wird jetzt beschrieben die Funktionalität einer Liste. Und zwar sozusagen auf Java-isch das, was wir hier jetzt so im Brainstorming auf Deutsch geschrieben haben. In welche Datei, wenn Sie jetzt im Editor sind, werden Sie das wohl reinschreiben? Gibt es ja jetzt nicht viele Möglichkeiten. In Liste.java, ja? Also ich schreibe es hier schon mal da dran. Also dieses alles hier, ja, kommt in Liste.java. So, und das wäre also jetzt dann das Interface. So, und in 10 Minuten müssen wir uns um die Implementation kümmern. Das ist natürlich eine andere Datei, die kann dann nicht mehr Liste.java heißen, denn in der Implementation müssen wir Farbe bekennen und müssen dann erklären, wie das alles von uns in die Tat umgesetzt wird. So, hier werden also jetzt zwischen diesen beiden geschweiften Klammern kommen jetzt 7 Methodenköpfe. Also, wie sollen wir diese Methode nennen? Wir reden ja hier mal alle mit englischen Namen, also nennen wir die jetzt empty. Ja? So, die ist erstmal public, weil wir sind ja so stolz auf unsere Liste, da sollen ja auch andere mitarbeiten. Ja? So, liefert diese Methode etwas zurück, die Methode empty? Ist das eine Methode mit Rückgabewert? Ja, und von welchem Typ ist die Antwort? Boolean, ja? Also entweder ist die Liste leer oder nicht. Also deswegen ist das jetzt public boolean empty. Ja? So, und die hat natürlich keinen Parameter, weil diese Methode, die wird ja dann später an einem Objekt vom Typ Liste kleben. Und deswegen brülle ich einfach dieser Liste zu empty und dann sagt sie entweder true oder false. So, und hier kommt jetzt einfach ein Semikolon hin, weil wir sind im Interface, wir müssen ja jetzt nicht verraten, wie wir das machen. Sondern hier, das wird jetzt nur angekündigt, ja, daran müssen sich alle halten, die jetzt dieses Interface implementieren wollen, was wir gleich tun. So, die nächste Methode am Ende, die nenne ich jetzt einfach mal Endpos, ja, also Endposition. Nochmal, Endpos bedeutet, ich bin also nicht nur am Ende, sondern ich bin sozusagen an einer Position, wo ich nicht mehr ein Element abliefern kann. Also in gewisser Weise bin ich schon zu weit gegangen. Ja? So, Endpos hat natürlich auch keinen Parameter, ist auch vom Typ Boolean, ja, und ist auch public, weil ich möchte ja, dass alle meine Methode verwenden. So, dann an den Anfang gehen. Ja, an den Anfang gehen, die Methode nenne ich Reset. Reset hat keinen Parameter. Liefert Reset etwas zurück? Nein, das tut es nicht, weil es einfach nur den internen Zustand der Liste etwas verändert, sodass das aktuelle Element jetzt dasjenige wird, was ganz vorne ist. Also ist das Void. Ja? Public Void Reset. So, eins weitergehen in der Liste habe ich genannt Advance. Advance hat auch keinen Parameter, ja, ist auch void, weil es nichts zurückliefert und ist auch public. So, jetzt Nicht ins Skript schauen, nachdenken. Elem nenne ich jetzt diese Operation, wo wir von der Liste jetzt mal etwas zurück erwarten. Zunächst mal hat Elem ein Parameter. Muss ich, wenn ich Elem aufrufe, ihm irgendwas mitgeben? Nein, muss ich nicht. Liefert Elem etwas zurück? Ja, das wollen wir hoffen. Ja? Denn das ist ja gerade unser Wunsch, dass wir jetzt mal etwas aus der Liste herausbekommen. Was ist das denn für ein Typ, was jetzt die Liste abliefert? Wir wollen jetzt eine Universalliste bauen. Die ist also in der Lage, das Allgemeinste zu speichern, was wir uns in Java vorstellen können. Und das sind Objekte vom Typ Object. Also die alleroberste Klasse in Java heißt Object. Von dieser Klasse ist alles andere abgeleitet. Ja? Und wenn wir also keine Einschränkungen haben wollen, wir wollen in der Liste nur Studenten speichern oder wir wollen nur Zweigangsschlagbohrmaschinen speichern oder nur ganze Zahlen, ja, dann sagen wir eben, bitteschön, die Liste arbeitet über Objects. Das ist eine in Java eingebaute Klasse und das bedeutet also, was immer wir uns in Java bauen, wir sind in der Lage, es in die Liste zu tun, weil die Liste ganz allgemein vom Typ Object ist. Ja? Also public object elem. So, einfügen. Einfügen nennen wir auf Neudeutsch insert. Hat insert einen Parameter? Derjenige, der was einfügen will, ja? Der muss jetzt das übergeben, was er einfügen möchte. Und da wir ja ganz allgemein erlauben wollen, da alles Mögliche reinzustopfen, ist das jetzt vom Typ Object. Das heißt also, hier steht jetzt Object X. Dieses X muss dann derjenige, der später mal diese Methode aufruft, zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Susi sorglos. Ja? Also Student S gleich New Student Susi sorglos Biologie und so weiter wird angelegt. Dann haben wir ein Objekt vom Typ Student und ein Objekt vom Typ Student ist ein abgeleitet von der Klasse Object und deswegen können wir dann anschließend diesen Studenten S mit Insert S in die Liste tun. Ja. Also an einer Stelle, also sozusagen ein Punkt hier, ja, soll jetzt ein Objekt sein. Aber dieses Objekt kann natürlich jetzt beliebig strukturiert sein. Ja, aber es muss sozusagen über einen Verweis, über einen, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, wenn wir es jetzt implementieren und wir ein Bild malen, wie wir uns das dann vorzustellen haben. Aber es soll sozusagen ein beliebiges Objekt jeweils an einer Stelle in der Liste sein. Ja? So. Liefert jetzt Insert etwas zurück? Nein. Das ist also einfach Void. Und dann haben wir natürlich noch Delete. So, jetzt Vorsicht. Jetzt machen Sie wahrscheinlich einen Fehler. Hat Delete einen Parameter? Richtig. Also, denken Sie wieder an den Heap. Als wir dem Heap zugerufen haben, ja, Delete Min, da hat er nicht gesagt, welches Element soll ich löschen? Sondern er wusste, er soll ein ganz bestimmtes löschen, nämlich das, was zu oberst war. So, genauso ist das jetzt bei der Liste. Wir sagen zu der Liste einfach Delete und damit löscht sie genau ein Element und zwar das Element, was zurzeit das aktuelle ist. Ja? Und deswegen wird auch hier nicht zurückgeliefert. Es ist also wieder Void. Ja? Und das Ganze ist wieder Public. So, umrühren, fertig. Das ist jetzt das Interface. So, jetzt wird man wahrscheinlich, wenn man dies so liest, mehrere Nachfragen haben. Also beispielsweise, welche Frage, nämlich die Bedeutung betreffend, könnte man haben, wenn wir hier als Kommentar hinterschreiben, Delete löscht das aktuelle Element. Welche Frage könnte man jetzt sofort haben? Ja, also wer ist denn jetzt das aktuelle Element, wenn wir gerade das aktuelle gelöscht haben? Ja, und so ähnlich ist es hier auch bei Insert. Wo genau wird denn jetzt inserted? Ja, das sind alles Dinge, die würde man jetzt umgangssprachlich auf dem Beipackzettel notieren. Man würde sozusagen dem Anwender präzise sagen, welche Bedeutung diese einzelnen Operationen haben und wie sie sich auf die gesamte Liste auswirken. Ja, also zum Beispiel könnte man bei Insert sagen, das neue Element kommt vor das aktuelle Element und es wird zum neuen aktuellen Element. Das ist aber nur jetzt eine Möglichkeit. Jemand könnte auch sagen, wenn ich zu einer Liste Insert sage, dann möchte ich immer, dass das irgendwie vorne eingefügt wird. Ja? Aber ich lege jetzt einfach mal fest, weil das vermutlich die meisten sich so wünschen werden, wenn wir also in der Lage sind, durch diese Liste zu gehen, wir tasten uns sozusagen vor und wir sagen dann irgendwann mal Insert, dann möchten wir gerne, dass das an der Stelle inserted wird, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Und das frisch insertete Objekt ist dann gerade das aktuelle. Und beim Löschen ist es eben so, es wird das Aktuelle gelöscht und was dahinter stand, sofern es da noch eins gibt, ist dann das aktuelle Element. Ja? Also das wären jetzt die 7 Methoden und ich verzichte jetzt darauf, bei jedem genau durch einen juristisch wasserdichten Text festzulegen, was ich darunter verstehe. So, jetzt kommt die Vorüberlegung, wenn wir das jetzt implementieren, was ist die Grundidee? Was würde Ihnen, insbesondere wo Sie jetzt ein paar Wochen in dieser Vorlesung sind, was würde Ihnen an Datenstruktur einfallen, wenn Sie so eine Liste von Objekten implementieren sollen? Ich behaupte mal, das muss jetzt eigentlich jedem einfallen. Und dann sage ich Ihnen, das ist keine gute Idee. Was fällt einem spontan ein, wenn wir eine Liste implementieren wollen? Ja, ein Array. Ja, das müsste jedem sofort jetzt einfallen. Also, weil wir haben viele, viele Elemente, ja, und wir wollen in der Lage sein, die so abzuklappern. Da ist ja ziemlich klar, dass wir dann sagen, na, how about an Array? Ja, so, und Array sieht ja etwa so aus. Und in dem Array sind jetzt Objekte. So, dass wir da nochmal jetzt Klarheit herbeiführen. Wenn hier in dem Array jetzt das Objekt X ist, was heißt das eigentlich technisch? Wenn ich jetzt sage, hier ist das Objekt X, zum Beispiel Susi Sorglos, steht da in dem Array an dieser Position. Also wir sind jetzt nochmal in dem Array an der Position 42 und da ist jetzt irgendwie Susi Sorglos gespeichert. Das Bild ist jetzt etwas vereinfachend, nämlich warum? Was müsste ich eigentlich zeichnen? Weil die Objekte können ja jetzt beliebig komplex werden, ja. Ein bisschen lauter. Ja, also in der Philosophie der Bilder, die ich gemalt habe, müsste ich jetzt eigentlich was tun? Wo ist eigentlich Susi und was steht hier? Ja, Susi ist hier, die lebt da irgendwie im Cyberspace, ja. Die hat da irgendwie eine Datenfläche und hier ist ein Verweis, der letztendlich zu Susi führt. Ja? So ist die Welt, wenn wir jetzt Objekte speichern. Okay, so jetzt nehmen wir also an, wir hätten hier ein Array mit vielen Objekten. Welche dieser Operationen lassen sich gut ausführen, sodass wir erstmal denken, oh, ist doch prima, können wir doch so machen. Zum Beispiel sagen wir die Operation Elem. Ließe die sich mit einem solchen Array effizient umsetzen? Was müssten wir dazu einfach nur immer mitschleppen? Damit wir einfach irgendwie Elem sagen können. Ja. Genau, wir hätten also irgendwie eine Variable, ich nenne die mal Index, da steht drin die Position, also Index hätte jetzt den Wert 42 und da steht die Position des aktuellen Elements. Und wenn ich also jetzt diesem Array zurufe, Elem, dann sagt das kein Problem und guckt einfach an der Position Index nach. Das geht auf jeden Fall. Kann ich Advance machen? Das ist ja ganz einfach. Da mache ich Index gleich Index plus 1. Dadurch rücke ich 1 weiter. Ja? Kann ich Reset machen? Das ist auch ganz einfach. Ich setze Index auf 0. Ja? So, was ist mit Insert? Kann ich Insert machen? Ja, also das Einfügen in ein Array ist schwierig, weil ich ja jetzt, wenn hier einer noch, also nehmen wir an, ich stehe jetzt hier an dieser Stelle, Susi ist das aktuelle Element und jetzt kommt irgendwie Sören und soll in dieses Array gequetscht werden. Jetzt muss irgendwie alles, was hier steht, muss alles um eins nach rechts bewegt werden. Geschweige mal, von dem, ganz abgesehen von dem Problem, dass das Array eventuell jetzt schon voll ist. Ja, also dynamisch in einem Array was einfügen oder auch was löschen. Wenn wir jetzt diesen hier löschen, dann müsste alles irgendwie eins nach vorne kopiert werden. Ja, und das ist natürlich linearer Aufwand. Das heißt, ein Array, überhaupt keine gute Idee für eine Liste. So, was fällt uns dann ein, wenn wir kein Array nehmen? Denken Sie einfach mal an die Vorlesung gestern. Was bietet sich an? Ja. Moment, also ein String reicht ja jetzt nicht, eine Sequenz von beliebigen Objekten zu speichern. Wir wollen jetzt Personen, ja, Raumschiff Enterprise, eine Zweigang-Schlagbohrmaschine, also verschiedene Objekte sollen da angeordnet werden und wir wollen die so abklappern. Genau. Also, wir halten uns an die Idee vom Kinderabzählreim. Nur, dass wir jetzt die Kinder nicht im Kreis aufstellen, sondern wir stellen die jetzt hintereinander auf. Ja? Das heißt also, die Liste ist dadurch realisiert, dass die Objekte eine Zusatzinformation haben, wo das nächste Objekt steht. Wir haben also so Pärchen. Ja? Das haben wir gestern auch schon gehabt. Also, die Liste wird jetzt so realisiert, dass sie aus solchen Paaren besteht, wo also die Nutzlast eine Komponente ist und die andere Komponente ist ein Verweis auf den Kasten, wo das nächste Element steht. Das heißt, in dieser Liste ist jetzt im Augenblick gespeichert das Objekt X, das Objekt Y und das Objekt Z. Ähnlich wie das bei den Kindern war. Und wenn ich in dieser Liste jetzt arbeite, dann müssen wir mal überlegen, was ich jetzt brauche, damit diese 7 Operationen effizient funktionieren. Ja? Also denken wir mal zunächst mal wieder an die Operation Elem. Was brauche ich noch zusätzlich zu dieser Philosophie, damit ich irgendwie zügig die Operation Elem ausführen kann? Da muss noch, behaupte ich, irgendetwas gespeichert sein, damit jetzt das aktuelle Element auch unmittelbar gefunden wird. Also hier schweben jetzt so im Cyberspace 4 dieser Objekte rum und ich behaupte, da fehlt uns jetzt etwas, damit wir zügig an die richtige Stelle kommen. Ja. Ja, also Anfang, Ende ist, glaube ich, nicht ganz richtig, denn wozu brauchen Sie Ende? Gibt es irgendeine der Operationen, wo man das Ende explizit anwählen soll? Nicht. Aber Anfang ist vielleicht schon eine gute Idee. Ich nenne das mal Anf, weil für welche Operation brauchen Sie beispielsweise Anf? Also warum ist es praktisch, wenn Sie einen Verweis haben, also dieses ist jetzt eine Variable, die zeigt auf den ersten von 4 Kästen. Welche der Operationen würde davon profitieren? Ja. Wenn ich zum Beispiel Reset mache, dann muss ich ja irgendwie blitzartig an den Anfang dieser Liste springen können. Deswegen ist es gut, wenn ich die ganze Zeit beiseite gelegt habe, eine Variable, die zeigt mir immer auf den ersten Kasten hier. So, welchen weiteren Verweis brauche ich aber auch noch? Insbesondere, wenn ich das Elend machen kann. Eins von diesen zahlreichen Elementen ist doch das, was ich jetzt immer mit Elend wissen will. Ja. Richtig. Also, ich würde jetzt, sagen wir mal, eine Variable haben, die heißt POS, und die zeigt auf den Kasten, wo sich das aktuelle Element im Augenblick drin befindet. Das heißt, wenn ich jetzt dieser Liste zurufe POS, oder nicht zurufe POS, sondern ich rufe ihr Elend zu, dann schaut sie in die Variable POS rein und die Variable verweist auf einen Kasten und da drin steht das aktuelle Element. Soweit, so gut. Was ist mit der Operation Advance? Lässt sie sich mit dieser Datenstruktur organisieren? Was muss sozusagen mit diesen Zeigern hier, was muss da passieren, wenn ich Advance sage? Ja. Genau, wenn ich zu dieser Liste sage Advance, dann muss dieses POS, das muss jetzt einfach umgebogen werden, auf den Kasten, der hinter dem Kasten hängt, auf den es verweist. Das ist sozusagen der Effekt von Advance. Können wir Insert effizient durchführen? Was muss passieren, wenn ich jetzt in eine solche Liste inserte? Wenn das aktuelle Element ist und ich soll ein neues da einbauen, ließe sich das irgendwie realisieren? Was muss ich machen? Ja? Ja, also Insert würde bedeuten, dass man praktisch einen neuen Kasten anlegt. Ja? Und jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die Verweise geändert werden. Ich denke, dabei Insert wird das auch noch funktionieren. So, jetzt behaupte ich, eine Operation wird jetzt dieses ganze Konzept über den Haufen werfen. Was klappt nicht? War mir nicht mehr viel übrig. Ja. Was klappt nicht? Delete klappt nicht. Warum klappt Delete nicht? Also, wenn die weiße Zeichnung ist der momentane Zustand. Post zeigt uns auf das aktuelle Element. Jetzt rufe ich dieser Liste Delete zu. Was muss jetzt umgebogen werden? Ja. Es soll ja dieser gelöscht werden. So, und welcher Verweis insbesondere muss nämlich neu gesetzt werden, wenn dieses gelöscht wird? Welcher weiße Pfeil muss nämlich jetzt umgebogen werden? Ja. Dieser hier. So, und kommen wir da dran, wenn wir jetzt mit POS hier hinzeigen? Nee, da kommen wir nicht dran. POS zeigt hier drauf, aber wir kommen jetzt nicht an diese Adresse hier kommen wir jetzt nicht, weil wir stehen gerade dummerweise zu weit rechts. Sehen das alle? Ich kann jetzt diesen Kasten nicht löschen, weil ich an diesen Verweis nicht rankomme. An diesen Verweis käme ich nur ran, wenn ich Reset mache und dann mich ganz vorsichtig nach vorne taste, bis ich an diese Stelle komme und merke, ach so, der dahinter steht, das ist das aktuelle Element. So, jetzt könnte man meinen, schade auch, das funktioniert jetzt alles nicht, aber wir können das mit einem ganz simplen Trick retten, indem wir einfach sagen, POS zeigt nicht auf das aktuelle, also technisch gesehen, nicht auf das aktuelle Element, sondern auf das Element, was vor dem aktuellen sich befindet. Normal zum Mitschreiben. POS zeigt nicht auf das aktuelle Element, sondern auf das Element, was vor dem aktuellen steht. So, das bedeutet, wenn ich dieser Liste Elend zurufe, was liefert sie mir zurück? Wer ist im Augenblick Elend? Das Z, weil ich greife einmal hierhin, dann gehe ich einmal weiter und dann bin ich bei dem Z. Und warum kann ich jetzt, wenn sozusagen das Post vor dem aktuellen Element ist, warum kann ich jetzt trotzdem gut Delete machen? Wen muss ich jetzt, wenn ich jetzt in dieser Situation sage Delete, wer muss jetzt sozusagen verändert werden? Welcher Zeiger? Und da komme ich natürlich ran. Ich muss ja jetzt, also ich male hier hinten nochmal einen dran, damit das etwas deutlicher wird. Also wenn dieses die Situation ist und Post zeigt hierhin und ich sage jetzt Delete, wer soll deleted werden? Das Z soll deleted werden. Und welcher Verweis muss jetzt geändert werden, damit der dann sozusagen aus der Liste raus ist? Dieser hier muss jetzt umgebogen werden. Ja? Das heißt, hier muss jetzt dies gemacht werden, aber an diesen Verweis kommen wir heran. Ja. Laut. Ja, wir haben ja diesen, also mit Post kommen wir an diesen Kasten ran. Und in diesem Kasten gibt es zwei Komponenten, das werden wir gleich bei der Implementation ja aufschreiben. Die eine Komponente, die heißt Inhalt, die ist vom Typ Object. Und die andere Komponente heißt Next und die ist vom Typ Eintrag. So ähnlich wie bei dem Kind gestern. Ja? Und wir gehen also jetzt einfach, wir machen Post.next und dann haben wir diesen Verweis. Ja? Und dann müssen wir nochmal .next machen, dann haben wir diesen Verweis und den schreiben wir dann an diese Stelle. Ja? So, der einzige Wermutstropfen ist, wir haben hier vorne jetzt einen Kasten, der ist sozusagen ungenutzt. Ja, weil wenn wir jetzt definieren, dass Post zeigt immer auf den Kasten vor dem aktuellen Element, dann ist sozusagen hier ist nie was drin, das ist so ein Dummy-Element und die eigentliche Nutzlast, die fängt dann hier an. Das heißt, diese Liste enthält jetzt X, Y, Z und A. Okay, so, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, die Liste zu implementieren, dann brauchen wir so ähnlich wie gestern bei dem Kind, dann brauchen wir vorweg eine Klasse, die sozusagen diese Kästen hier beschreibt. Ich nenne diese Klasse einfach mal Eintrag. Also Public Class Eintrag. Diese Klasse ist jetzt also dazu da, jeweils ein Objekt und einen Verweis zu speichern. So, das heißt also, die hat jetzt zwei Datenfelder. Ja? Das eine Datenfeld ist vom Typ Object und ich nenne das Inhalt. So, und jetzt nachdenken. Das zweite Datenfeld, das nenne ich Next. Und von welchem Typ ist das? Auf was verweist Next? Eintrag. Ja? So, und jetzt ist bereits alles gesagt. Jetzt werden einige sagen, Moment, da fehlt was. Was meinen Sie denn, was fehlt? Was sieht jetzt hier so ein bisschen so aus, als würde da was fehlen? Das ist jetzt eine komplette Klasse hier, Eintrag. Und jetzt müsste man eigentlich denken, ich habe was vergessen aufzuschreiben. Nämlich, was vermissen Sie, hoffentlich? Den Konstruktor. Aber das ist erlaubt, wenn ich keinen Konstruktor explizit formuliere, dann wird der Default-Konstruktor eingeführt. Und der Default-Konstruktor heißt Eintrag und hat eben keinen Parameter. Das heißt also, mit New-Eintrag kann ich auf jeden Fall ein Objekt vom Typ Eintrag schaffen. So, und jetzt können wir endlich unsere Liste implementieren. So, und jetzt kommt also eine Datei, public class, so, und die kann natürlich jetzt nicht mehr Liste heißen, weil Liste ist ja bereits das Interface. Und deswegen muss ich mir ja jetzt einen neuen Namen ausdenken, nämlich meine spezielle Art, eine Liste zu implementieren. Und weil wir uns ja jetzt für dieses Bild hier entschieden haben, nenne ich jetzt diese Implementation Verweisliste. Weil man könnte ja durchaus eine Liste auch als Array implementieren oder weiß der Kuckuck was. Ja? Aber ich nehme jetzt eine spezielle Philosophie basierend auf diesen Kästen und die nenne ich dann also Verweisliste. So, und ich gelobe, ja, dass ich mich an das Interface halte. Und deswegen sage ich jetzt hier Implementsliste. Das heißt, hier haben Sie jetzt eine Klasse mit allem drum und dran. Die wird eben auch übersetzt vom Java-Compiler und die ist also in der Datei Verweisliste.java. Und in dieser Implementation müssen wir also jetzt sozusagen zwei Dinge tun. Wir müssen jetzt die Datenstruktur in Form von Datenfeldern hier anfangen. Und dann müssen wir natürlich zu allen sieben Methoden, die im Interface versprochen worden sind, Farbe bekennen, was die denn jetzt eigentlich tun. Und dann kann jemand anders ein Objekt von Verweisliste instanziieren und alle diese netten Sachen daran aufrufen, die wir jetzt hier implementiert haben. So, jetzt schauen Sie mal auf dieses Bild. Und dann behaupte ich, dann wird Ihnen hoffentlich einfallen, welche geheimen Variablen wir jetzt brauchen, damit so eine Verweisliste funktionieren kann. Was müssen wir hier an Datenfeldern jetzt haben? Und ich nenne die private, weil das geht ja keinem was an, wie wir jetzt unsere Verweisliste gebaut haben. Wenn Sie sich dieses Bild hier anschauen, was brauchen wir sozusagen, damit unsere Verweisliste funktioniert? Ja. Anfang und Position. Ja, das heißt, wir haben einfach private anf, und zwar von welchem Typ ist das? Von welchem Typ ist anf? Eintrag. Ja, ich schreibe es mal jetzt untereinander, damit deutlicher wird, dass wir zweimal eine Variable vom Typ Eintrag haben. Mehr Datenfelder hat die Verweisliste nicht. Jetzt werden Sie sagen, ja Moment, hier sind doch, was ist denn mit den anderen Verweisen, die hier alle jetzt angezeichnet sind? Ja, die kommen natürlich im Laufe der Zeit hinzu durch ein Insert. Ja, aber als Grundgerüst, damit die Liste auch irgendwie immer wieder benutzt werden kann, reichen die beiden Variablen anf und pos. Mehr haben wir nicht. Anf und pos. Jetzt kommt der Konstruktor. Der Konstruktor muss jetzt erreichen, dass wir eine leere Liste aufbauen. Und in die leere Liste kann natürlich dann mit Insert nach und nach was eingefügt werden. So, der Konstruktor heißt Verweisliste. Public Verweisliste. Derjenige, der die Verweisliste sich wünscht, liefert nichts an, sondern der sagt einfach nur, ich will eine Verweisliste haben. Jetzt müssen wir im Rumpf des Konstruktors dafür sorgen, dass eine wohldefinierte leere Verweisliste anschließend vorhanden ist. Wie sieht die aus? Kann ich mal hier ein Bild hinmalen, wie so eine leere Verweisliste aussieht? Wie sieht eine leere Verweisliste aus? Ja. Ja, also, wir haben einen Kasten, von welchem Typ ist der? Eintrag. Und auf den verweisen POS und ANF. Und hier drin ist ja bereits der Verweis auf das nächste Listenelement und da muss ein Nullzeiger drin sein. Das ist wie so ein Stöpsel, der sagt, hier geht es nicht weiter. Hier ist nichts, kann man nicht irgendwie diesem Verweis folgen. So sieht die leere Liste aus. Also muss jetzt der Konstruktor genau etwas tun, damit wir anschließend dieses Bild haben. Ja, wie macht er das denn? Wie baue ich denn jetzt dieses Bild auf in dem Konstruktor. Ja. Ja, also ich kann das direkt zusammenfassen. Anf ist gleich POS ist gleich New Eintrag. Also damit habe ich jetzt diesen Kasten geschaffen und ich habe Anf und POS auf ihn zeigen lassen. So, und wie setze ich jetzt hier den Stöpsel? Was muss ich dazu jetzt noch sagen? Damit sozusagen der Dummy-Kasten, dass der sauber abgeschlossen ist und nicht mit seinem Verweis irgendwo ins Nirvana zeigt. Der hat ja jetzt einen wohldefinierten Namen und den muss ich auf Null setzen. Wie heißt der denn? Wie heißt denn dieser Verweis hier? Ja, also anf.next setze ich jetzt einfach auf Null. So, das ist der Konstruktor. Das heißt, derjenige, der jetzt eine Verweisliste instanziert, ja, der sagt dann New Verweisliste und was dann passiert ist, dass dieses Gebilde entsteht. Ja. Ja, also dieses Null, würde ich es jetzt aussprechen, ist ein Schlüsselwort in Java, ist also dafür reserviert, dass ein Verweis auf nichts zeigt. Ja? Es ist ja so, wenn Sie den nicht explizit auf Null setzen, dann ist ja hier irgendetwas drin, irgendein Trümmerstück, was jemand vor Ihnen da hinterlassen hat. So, und dann würde jetzt Java natürlich dies als Verweis interpretieren und würde dann dem nachlaufen und würde irgendwo abgesetzt, wo mit Sicherheit nicht wieder ein Objekt vom Typ Eintrag ist. Ja? Deswegen müssen wir, wenn wir irgendwo bei einer Kette von Verweisen sagen wollen, hier ist aber Schluss, dann setzen wir da dieses Null rein. Ja? Ja, also hier wurde gerade gesagt, muss nicht POS.next auch auf Null gesetzt werden, ist automatisch mit passiert, weil an diese Stelle kommen wir sowohl über anf.next als auch über POS.next, weil dieses ist nur einmal vorhanden. Ja, und zu Beginn bei einer leeren Liste zeigen eben die beiden Variablen anf und pos auf dasselbe Objekt, nämlich auf diesen Dummy-Kasten. Und deswegen gibt es da, der hat ja nur einen Nachfolger und der ist jetzt bereits durch diesen Befehl hier auf null gesetzt worden. So, jetzt kümmern wir uns um die 7 Methoden. Ja? Jetzt heißt, wir müssen jetzt immer Folgendes machen. Wir müssen nochmal den Methodenkopf wiederholen. Wir sagen also public boolean empty. Ja? So, aber anstatt jetzt hier Semikolon zu haben, wie im Interface, müssen wir natürlich jetzt Farbe bekennen. Wir müssen jetzt sagen, was tun wir denn jetzt, um herauszufinden, ob eine Liste leer ist. Und ich behaupte mal, wenn Sie sich dieses Bild anschauen oder dieses Bild anschauen, wie überprüft man, dass eine Liste leer ist, dass da gar nichts drin ist? Woran, ja? Wenn sie leer sein soll, muss es? Da muss es null sein. Ja? Also, ich nehme, haben Sie jetzt POS oder ANF gesagt? Nee, nicht oder. Wen müssen wir fragen, damit die Liste leer ist? ANF, ja? Also, ich nehme ANF. Das ist sozusagen der Verweis auf den ersten Dummy-Kasten. Dann nehme ich den, greife ich durch auf Next. Ja? So, und wenn der null ist, dann ist überhaupt nichts in der Liste drin. Und wenn das der Fall ist, was muss ich dann retournieren? True. Das heißt, ich kann einfach vorne schreiben, return anf.next gleich null. Weil anf.next gleich null liefert entweder true oder liefert false. Ja? Und wenn es eben true liefert, dann war es empty. Und wenn es false liefert, dann war es nicht empty. So, das ist jetzt die Methode empty. Return anf.next gleich null. Ja. Ja. Gleich null. So, das war ja einfach, ne? Und ich denke, das nächste ist auch noch einfach. Public Boolean EndPos. Wie stelle ich fest, dass eine Liste am Ende ist? Ja. Richtig, ja. Also wenn wir da immer weiter fortgewandert sind, ja, und wenn jetzt praktisch, wenn wir hier jetzt unser POS inzwischen haben, dann, und wenn hier jetzt ein Nullzeiger ist, dann bedeutet das, da kommt nichts mehr. Dieser Liste, wenn hier POS ist, der kann ich nicht mehr zurufen Elem, weil Elem würde ja hier stehen. Ja? Also diese Situation deutet an, die Liste ist am Ende, die Liste ist abgearbeitet. Und deswegen ist also der Test POS.next ist gleich null. Und das retournieren wir. Und damit haben wir EndPos. Ja. Naja, also ich mal das hier mal korrekt ein. Hier ist der Stöpsel, ja. So, und wenn beispielsweise POS hierauf zeigt, technisch, dann ist das aktuelle Element dieses hier. Das heißt, wenn ich dieser Liste zurufe Elem, dann liefert sie mir das A zurück. Und wenn ich dieser Liste zurufe, bist du EndPos, dann sagt sie natürlich nein. Ich bin noch nicht am Ende. Wenn ich dieser Liste jetzt zurufe Advance, dann sagt die kein Problem und rückt diesen Zeiger eins weiter nach hier hin. Wenn ich jetzt die Liste frage, bist du am Ende, dann sagt sie ja. Und wenn ich dieser Liste jetzt sage, gib mir dein aktuelles Element, dann wirft sie ein Runtime-Exception, weil es gibt zurzeit kein aktuelles Element mehr, ne? So, empty EndPos. Was müssen wir als nächstes machen? Reset. Das ist, glaube ich, ganz einfach, ne? Public void reset. Wie erreiche ich es, dass die Liste an den Anfang gesetzt wird? Mal andere. Das ist ja jetzt eine einfache Sache. Wie kann ich jetzt, welche Zeiger muss ich verbiegen, damit ich an den Anfang komme? Ja. Ja. Genau. Ich setze einfach POS auf ANF. Ja, damit wird sozusagen technisch gesehen der Verweis, der immer auf den Kasten zeigt vor dem aktuellen Element, wird ganz nach vorne getan. So, was haben wir als nächstes? Advance. Public void advance. Wie rücke ich in der Liste eins vor? Ist ja auch einfach. Ja, POS ist gleich POS.next. So, jetzt Obacht. Kann ich das so ohne weiteres immer ausführen? Kann ich immer POS gleich POS.next machen? Wenn ich am Ende bin, nicht. Das heißt also, derjenige, der Advance aufruft, der sollte natürlich auch selbst sich drum kümmern, aber wir kennen ja alle diese Vollpfosten, ja, die dann doch einfach die Methode aufrufen, obwohl sie sich nicht abgesichert haben, dass sie noch innerhalb der Liste sind. Also muss ich jetzt hier eine Fehlerbehandlung machen, ja, weil jemand dummerweise diese Methode aufruft. Das heißt, welche Bedingung teste ich, um dann einen Fehler zu werfen? Ja, also wenn EndPos, ich teste einfach, ob ich am Ende bin. Wenn das der Fall ist, nichts gut. Ja, also Frau New Runtime Exception Ja? Du Schlingel, du warst doch am Ende, dann kannst du doch nicht mehr Elem aufrufen. Punkt. Dann kannst du doch nicht mehr Advance aufrufen. Ja? Also, ich fange das ab und wenn das aber nicht am Ende ist, dann kann ich POS auch eins weitersetzen. So, das war Advance. Was kommt dann? Dann kommt Elem. Public, Object, Elem. Wo versteckt sich das aktuelle Element? Und das können wir natürlich dann retournieren. Ja. Also return. Nochmal. POS. Next. Richtig. Deswegen, wie heißt das? Inhalt. Also ganz wichtig. Wir haben ja alle unsere Objekte, die haben wir ja in diese Kasten gepackt. POS zeigt auf etwas vom Typ Eintrag. Next zeigt auch auf etwas vom Typ Eintrag. Und da popeln wir jetzt noch das Objekt raus, was da drin ist, über das Datenfeld Inhalt. So, können wir einfach so im jugendlichen Leichtsinn auf post.next.inhalt zugreifen? Nein, sondern? Genau, also, wenn ich am Ende bin, oder wenn die Liste leer ist, aber wenn die Liste leer ist, bin ich auch am Ende. Ja? Wenn ich am Ende bin, dann Frau New Runtime Exception. Ja? Du Schlingel, du kannst Elem nicht abrufen, denn du warst ja am Ende der Liste. So, jetzt kommen die beiden Schwierigen. Ne? Jetzt haben wir Elem, jetzt kommt Insert. Wie fügen wir jetzt in eine Liste ein? Also, machen wir mal eben ein Bild, damit klar ist, was hier jetzt verändert werden muss. So, und hier ist irgendwie POS. Und jetzt machen wir Public Void Insert. Object X. Was muss passieren? X ist vom Typ Object. Das muss jetzt in ein Kästchen kommen vom Typ Eintrag. Und dieses Kästchen vom Typ Eintrag muss natürlich an der richtigen Stelle eingeklinkt werden. Ja? Besorgen wir uns zunächst mal den neuen Kasten. Ja, der neue Kasten, der schwebt jetzt hier irgendwie so rum. Sagen wir mal hier. Ja, und wie bekomme ich den? Wodurch fordere ich den an? Durch New Eintrag. Ich nehme den Default-Konstruktor von Eintrag, ja, also New Eintrag, und das Ergebnis weise ich einer Hilfsvariable zu. Ja, also ich sage, Eintrag Maria Hilf ist gleich New Eintrag. So, jetzt ist dieses Bild entstanden. Dieser Kasten ist jetzt entstanden und der heißt oder der ist erreichbar durch die Variable Hilf. Jetzt kümmere ich mich als erstes darum, dass das X korrekt eingepflanzt wird. Was muss ich dazu machen? Wo muss ich das X jetzt einpflanzen? Das X muss jetzt in Hilf.inhalt rein. Ja, also, nein, hier. In Hilf.inhalt kommt jetzt das uns anvertraute Object rein. So, jetzt muss ich das irgendwo da einbauen, in der richtigen Reihenfolge. Welchen Verweis biege ich als erstes um? Ja. Ja, aber nicht Hilf, sondern wer?
Hier muss ich jetzt was reinschreiben. Und wie heißt er denn hier? Wie heißt dieses Datenfeld? Nein. Das ist Hilfpunkt Inhalt. Das ist Hilfpunkt Next. Also, Hilfpunkt Next, der bekommt jetzt einen neuen Wert. Im Augenblick steht da noch Null drin, weil der ja mit dem Konstruktor wurde der irgendwie angelegt und dann steht da noch nichts drin. So, wo muss der hinzeigen? Auf Post.next, also ups, da kommt er hin. Ja? Post.next. So, halb zur Hälfte haben wir es geschafft. Wen müssen wir jetzt noch umbiegen? Er hier muss doch einen neuen Wert kriegen. Er muss doch jetzt hierhin zeigen. Also? Post.next, ja, das ist dieser hier, den lassen wir auf Hilf zeigen. Ja, umrühren, fertig. Wer ist nach dieser Aktion das neue aktuelle Element, das wir gerade eingefügt haben, denn das ist ja weiterhin Post und das neue Element, das hockt jetzt in diesem gelben Kasten. Und das ist das, was wir im Prinzip in der Spezifikation auf dem Beipackzettel verlangt hatten. Das ist jetzt mehr oder weniger zufällig so passiert. So, jetzt fehlt noch eine Operation, nämlich Delete. Ja? Public Void Delete. Es soll das aktuelle Element gelöscht werden. Das aktuelle Element soll gelöscht werden. Was bedeutet das? Lassen wir erstmal die Fehlerbehandlung außen vor. Wenn alles reibungslos über die Bühne geht. Ja? Wir müssen ein Element weitergehen. Das heißt, wir setzen POS.next auf POS.next. Next, Punkt, Next. So, aber vorher vergewissern wir uns, dass was nicht der Fall ist. Wann können wir nicht deleten? Genau, ja, also wenn hier wieder Endpost ist, dann müssen wir wieder sagen, Runtime Exception. No Runtime Exception. Okay, so, fertig ist jetzt die Implementation. Ja, also hier endet jetzt die Datei verweisliste.java. Und jetzt wollen wir mal tatsächlich eine Liste uns anlegen und wollen da was reinstopfen. Wie komme ich jetzt zu einer Verweisliste? Liste L ist gleich New Verweisliste. Bitte aufpassen. Hier steht die Implementation, hier steht das Interface. Warum kann ich nicht sagen New Liste? Warum macht es keinen Sinn, eine Liste zu instanziieren? Die Liste ist ein Interface. In dem Interface wird nur gesagt, wie schön das wäre, wenn jemand anders diese Methoden implementiert. Deswegen können Sie ein Interface nicht instanziieren. Da ist nichts. Das sind alles nur Hülsen. Deswegen kann hier nicht stehen New Liste. Hier haben Sie die Option, Sie dürfen links sagen, den Namen des Interfaces, Sie dürfen auch sagen, den Namen der Implementation. Ich empfehle, den Namen des Interfaces zu nehmen, weil in dem Augenblick, wo Sie hier das Interface verwenden, wird jetzt das L genau die Dinge können, die das Interface auch versprochen hat. Sie hätten ja durchaus in der in Ihrer Verweisliste auch noch irgendwas anderes einbauen können. Ja? Da kommen Sie dann aber nicht ran, was ja auch nicht sein soll. Und deswegen ist dieses hier, würde ich sagen, die bevorzugte Art, der Name des Interfaces und dann kommt der Name der Implementation. Ja. Also, da hätte der, wer hätte da schon gemeckert, wenn Sie aus der Verweisliste... wenn Sie aus dem Interface was rausnehmen, dann würde Ihre Verweisliste natürlich immer noch korrekt sein, aber Sie könnten dann an diesem Objekt nicht Methoden aufrufen, die da im Interface nicht drin sind, ne? So, jetzt brauchen wir jemanden, den wir da reinstecken. Ja, also sagen wir mal Susi sorglos. Also Student S ist gleich New Student Susi sorglos Biologie und ich weiß nicht, was wir alles für Datenfelder hatten. Ja, das ist jetzt ein kompletter Student. Wie kommt der Student jetzt in die Liste rein? Mit Insert. Ja? Also L.insert S. So ist jetzt einer in die Liste gekommen. So, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten noch weitere Studenten oder wir hätten noch andere Objekte und die sind da alle irgendwie mal inserted worden. So, und jetzt kommt so der Klassiker. Oder nehmen wir mal an, wir hätten nur Studenten in die Liste getan. Das ist jetzt die Liste der Studenten, die die Info-A-Klausur schreiben wollen. Und jetzt möchten wir von allen diesen Studenten ihr Fach drucken. Ist die Aufgabe klar? In der Liste sind Studenten gespeichert, die sind auf diese Weise da reingekommen. Und jetzt wollen wir diese Liste abarbeiten und möchten von jedem Studenten, der in der Liste ist, das Fach ausdrucken. Also, was machen wir als allererstes? Wir bringen die Liste in Grundstellung. Wir brüllen zu der Liste, welche Vokabel? Reset. Also wir sagen bei Fuß, L.reset. Jetzt ist, was immer in der Liste drin ist, stehe ich ganz vorne. So, die typische Schleife, die wir bei der Liste, beim Keller, bei der Schlange, beim Suchbaum, was wir alles noch kennenlernen, die typische Schleife ist immer, solange da noch was drin ist, kümmere dich darum. While, ich will die Liste jetzt abarbeiten. Was werde ich also jetzt sagen? Welchen Test mache ich? Ja. Wenn ich noch nicht am Ende bin. Und wie heißt jetzt auf Java-ish, solange die Liste noch nicht am Ende ist? While not L.npos. L ist die Liste. Npos ist eine Methode, die sagt uns, ob diese Liste am Ende ist oder nicht. Und not ist die Negation. Solange ich also noch nicht am Ende bin. So, jetzt kommt es. Das muss jetzt jeder hinkriegen. Ich möchte jetzt das nächste Studienfach ausdrucken. Wer hat jetzt keine Idee, wie das gehen könnte? Ah, alle wissen, wie es geht. Wie komme ich jetzt an das nächste Studienfach ran? Wie komme ich denn überhaupt erstmal an den nächsten Studenten? Man holt Elem. Also, ich nehme L, so heißt ja meine Liste. Dann sage ich zu dieser Liste Elem. Von welchem Typ ist das, was ich jetzt hier in der Hand habe? Object. Kennt ein Objekt vom Typ Object das Datenfeld Fach? Nein, kennt es nicht. Fach ist eingeführt worden beim Studenten. Aber ich weiß ja, dass das Objekt, was ich jetzt hier rauspople, ein Student ist, denn ich habe ihn ja selbst reingesteckt. Was macht man dann immer? Carsten, man schreibt Student davor. Man sagt also dem Compiler, halt du dich mal zurück, ich verspreche dir, da ist ein Student dahinter. Und deswegen caste ich das jetzt als auf Student. Und worauf kann ich jetzt zugreifen? Auf Fach. Und das kann ich dann printen. So, nachdem ich den jetzt geprintet habe, muss ich noch was machen? Advancen. Ja? Also L.advance. Und damit ist dies eine klassische Schleife, mit der ich mich jetzt durch die Liste quäle. So, jetzt nehmen wir mal an, ich wollte nicht die Fächer von dem Studenten alle nacheinander ausdrucken, sondern ich wollte einfach ihren Namen ausdrucken. Da behaupte ich mal, da haben wir schon Vorkehrungen getroffen, dass das besonders einfach geht. Ich will jetzt die Namen der Studenten, Susi, Sorglos und so weiter, möchte ich jetzt drucken. Was muss ich dazu jetzt tun? Ja. Wir haben die Methode toString, jawohl. Genau, also, wenn ich l.elem aufrufe, dann kommt ja etwas zurück vom Typ Object. Aber zur Laufzeit, wegen dynamischem Binden, entdeckt das Java-Laufzeitsystem, aha, dieses Objekt verweist auf etwas, was in Wirklichkeit ein Student ist. Hat denn dieses Objekt eine Methode toString? Jo, hatten wir formuliert. Dann kann ich die doch einfach aufrufen. Ja? Deswegen kann ich jetzt einfach schreiben, io printeln l.elem. Ja? Das würde also jetzt einfach den Namen des Studenten ausgeben, weil wir eine eigene Methode toString haben. Okay, so, damit bin ich durch die Liste durch. Nehmen Sie sich ein Aufgabenblatt. Es besteht aus zwei Blättern. Oh. Aber nur, weil auf dem letzten noch so ein Stückchen nicht drauf passte. So, seien Sie fleißig und kommen Sie nächste Woche wieder.